die Wahrheit ins Visier nehmen. Es geht nichts als die Wahrheit. Es geht um nichts als die Wahrheit.
Ich glaube, dass ein Teil des Glücklicherwerdens damit zusammenhängt, sich mit Leuten zu umgeben, die einem gut tun.
Wir wollen mehr Menschen unterrichten im präventiven Sinne, damit dem Menschen es einfach besser geht. Die Stiftung heißt Jürgen Tren, also es ist der Name und Nachname meines Opas.
Willkommen im Mann verrückt Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Mann verrückt Josef El Noumani.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Mann verrückt Podcasts. Heute ist wieder so einer, da gönne ich mir einfach was. Im Grunde zeichne ich ein Kumpelgespräch auf, wie ich sonst auch führen würde, nur vor der Kamera. Was ist das für ein Typ, mit dem wir heute reden dürfen oder wo ihr zuhören dürft? Mit 16 hat er seine Firma gegründet, zusammen mit zwei Freunden. Bis vor 2 Jahren hat er noch zusammen mit denen gelebt. Ich muss mal fragen, ob er das noch tut. Ist in Hamburg, richtig geile Büroräume, wie man sich das in so einem amerikanischen Film vorstellt, Loft-Atmosphäre. Und Achtung, mit jetzt 24 Jahren 38 Mitarbeiter. Und jeder von euch, der unternehmerische Verantwortung trägt, weiß, 38 Mitarbeiter, da geht ein Haufen Kohle jeden Monat raus. Das muss man sich leisten. Daneben hat er eine Stiftung gegründet, weil er selber eine spannende Geschichte hat mit seinem Leben. Ist auch nicht immer alles nur grün gelaufen. Und er wird uns erzählen von seinem neuesten Projekt, einer sensationellen Plattform, was er so im Kopf hat. Ich bin total froh, dass wir uns kennen. Und ich begrüße ganz herzlich Alexander Bünk. Hallo Alexander.
Hallöchen Farid, danke wirklich für die netten Blumen oder netten Worte schon gleich ganz am Anfang.
Ich wollte eigentlich sagen Dr. Alexander Bünk, weil immer denke ich, ich erzähle ja viel von dir, weil ich dich ja so cool finde, das, was du in so ein Leben schon reingepresst hast mit deinen 24, unser letztes wirklich sehr langes Gespräch war vor 2 Jahren mit 22 und schon wieder ist ein Schub passiert in deinem Leben. Kriegst du diese Schübe so mit oder ist das für dich einfach nur so ein Evolutionsteil? Oder merkst du auch, krass, ey, wir haben schon wieder richtig was Krasses geleistet?
Du hast es gerade richtig gesagt, finde ich, es ist ein Evolutionsteil. Also irgendwie am Ende des Jahres oder teilweise allgemein so, wenn ich für mich so das Jahr abgehe, manchmal schon noch, aber irgendwie vergeht die Zeit schon relativ schnell.
Wenn du so guckst, du hast ja in der Zeit, wir haben ja damals gesprochen, als wir uns so ein bisschen über den Markt unterhalten haben, du bist ja mit deiner Agentur, gehörst du ja zu den absoluten Tops. Eine Zeit lang warst du Marktführer im Bereich Personalberatung. Andere kommen und gehen. Viele haben euren Erfolgsweg kopiert. Hast du ein Gefühl, was euch eigentlich so erfolgreich gemacht hat, aus der Westentasche geschossen? Gibt es das?
Also ich glaube,
warum verrecken andere und warum gibt es euch noch?
Ich glaube, wir machen das halt jetzt schon wirklich für diesen Online-Markt sehr, sehr lange. Also wir 7 Jahre nur jetzt mit Personal Brands oder Personenmarken, also Experten unterwegs und nur deren Wissen digitalisieren und online vermarkten. Also wir haben halt das nicht verwässert, irgendwie noch Online-Shops oder so jetzt dazugenommen, sondern wirklich uns darauf spezialisiert. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, weil viele irgendwann mit seiner Agentur quasi irgendwie verwässern, mehr Leute dazu nehmen, mehr Kunden, also andere Kunden dazu nehmen und das natürlich irgendwie ist dann auch schwieriger macht, einen guten Service zu delivern, wenn es komplett unterschiedliche Märkte sind und Produkte, die man dann vermarktet. Und dann glaube ich bis heute, dass wir bereit sind, eine gewisse Arbeit oder einen gewissen Hunger da reinzustecken. Also dass dieser, wo ich jetzt aber auch das selber schon gemerkt habe, dass bei mir oder bei uns, dass der Hunger halt nicht fehlen darf, um auch wirklich weiterzuarbeiten, um weiter gute Performance zu bringen. Weil du hast es gerade richtig schön gesagt, der Markt schläft nicht. Also der Online-Space entwickelt sich so schnell, rasant weiter. Es kommen so viele, die uns kopiert haben oder es anders probiert haben oder probieren jetzt auch gerade in dieser Sekunde. Und wenn wir aufhören würden, uns zu evolutionieren, also zu verändern oder Evolution zu betreiben, dann ist das Stillstand. Und Stillstand ist meistens ja nicht gut heutzutage.
Ich komme auf das Wort Hunger zurück. Ich habe mich die Woche entschieden, nach langem Hin und Her, bei Tony Robbins habe ich die Einladung zu diesem Inner Circle angenommen. Und ich bin großer Fan von ihm, war ja jetzt ja auch mit meinem Sohn in Birmingham zu diesem 4-Tages-Workshop und finde ihn faszinierend. Und es ist auch in diesem Inner Circle, sagt er, der größte Unterschied ist nicht das Talent, was uns unterscheidet, wenn wir irgendwo erfolgreich sind. Der größte Unterschied ist, keep your hunger alive. Keep your hunger alive. Und das fand ich ziemlich cool, dass wenn der Hunger nicht aufhört, dass wir damit Qualität verbinden können und Wachstum. Und das ist was echt Sensationelles. Und das ist gar nicht so leicht. Wir haben ja jetzt gerade im deutschen Fußball so einen Epochenwechsel. Bayern Leverkusen löst gerade Bayern München ab. Und Effenberg hat dazu gesagt, oder sag mal, ich bin nicht ganz sicher, im Phrasenfrischer-Podcast, die Bayern haben ihren Hunger verloren. Und ich glaube, das ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das genauso ist. Irgendwann entscheidet nicht mehr über Talent, sondern über diese Art der Selbstmotivation zu Hunger. Was würdest du denn sagen, wenn ich so deine Kindheit richtig verstanden habe, die ging es ja bis auf natürlich die erhebliche gesundheitliche Thematik, auf die wir später nochmal kommen, ja insgesamt gut. Woher kommt denn dein Hunger? Also wo kommt denn so, ich sag, in Köln würde man sagen, so ein Butzendrisser mit 16, warum entwickelt der denn Hunger?
Ja, also ist, glaube ich, finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Prinzipiell wäre meine Antwort darauf, dass ich mir immer nächste Feinde suche. Also am Anfang war es irgendwie die Schulzeit und den Eltern zu beweisen, dass man es dann irgendwie kann oder irgendwas kann. Und es ist irgendwie manchmal dann Konkurrenz, dann werden viel kopiert und dann denke ich mir, boah, jetzt erst recht. Also ich weiß jetzt nicht, ob es immer nur gesund oder nicht gesund ist. Das ist mir eigentlich auch manchmal ziemlich knorke, was dann andere davon denken. Sondern für mich ist es so, ich suche mir den nächstgrößeren Feind, in Anführungsstrichen, dass ich der David gegen Goliath, dass ich dann wieder David bin. Und jedes Mal, wenn ich David bin, kann der Hunger oder es entsteht bei mir ein Hunger, weil ich dann den nächsten Goliath habe. Und wir denken, alles klar, let's go.
Das habe ich noch nie gehört. Finde ich total geil. Jetzt muss ich gucken, dass ich das in meiner Welt irgendwie einordnen kann. Was heißt das denn, der nächste Feind? Also ihr seid jetzt AFM und suchst du jetzt irgendjemand anderen auf dem Markt als Feind? Oder wer ist jetzt das, gerne auch mit Namen? Wer ist dein Feind?
Das kann auf jeden Fall, wie gesagt, früher, als ich gestartet bin mit der ganzen Selbstständigkeit und so, war es natürlich Schule, Lehrer und auch irgendwie Schüler, die so mal, ja, der macht da so Spaß, und Lehrer, der dann mir wortwörtlich ins Gesicht gesagt hat, ja, mach mal irgendwann dann was Ordentliches in deinem Leben. Und das war natürlich, das war mein Feind in der Sekunde. Das war okay, jetzt erst recht. Also dir zeige ich's. Das war gar nicht wegen mir. Das war voll wegen ihm eigentlich. Also eigentlich gehören.
Also es beweisen den anderen. Yes. Es gibt andere, denen du es beweist.
Ja, voll. Voll. Und damit beweise ich es mir ja auch immer.
Ja.
Also ich hatte mal so ein Gespräch, da hat mir dann jemand gesagt, aber mach das mal für dich. Ich beweise es mir ja auch den ganzen Tag, dass ich da bin, dass ich arbeite oder dass ich quasi einfach dranbleibe, und das nehme ich auch wahr. So ist das schon. Aber jetzt ist
es
dann mal...
Ich will
das
auch mal so umdrehen, Alex. Ich glaube, wenn dir der Lehrer sagt, keine Ahnung, du wirst nie 1,90, wäre es dir scheißegal. So, also es kann dich ja nur triggern, was in dir selber ist. Also dann hat aber... Ich sage jetzt mal einfach, Alex, du schaffst das nie. So, das triggert dich, weil es, ich behaupte, es kann dich nur triggern, wenn du einen Restteil in dir hast, der selber Zweifel hatte. Also wenn der Alex irgendwo in seinem inneren Team, du kennst das ja aus dem NLP, irgendeinen Sitzen hatte, der auch sagte, Alex, du weißt selber, das wird nichts. Ne? Das ist ein Riesenfresser, aber das wird nichts. So, dieser innere Mensch, also dieser Antreiber muss angesprochen werden von extern, damit getriggert werden kann, damit du in das Beweisen kommst. Weil alles andere ist ja eine sehr andere Philosophie dahinter. Dich kann nur triggern, was du selber in dir trägst.
100%, also voll. Würde ich, also sicher. Also ich glaube, ich bin sogar doppelt so schnell gestrampelt vor der Angst, dass ich wirklich es nicht schaffe. Anstelle, also ich glaube sogar, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist eine Sache, mit der ich gesegnet worden bin, diese Angst zu spüren, weil die mich schneller laufen lässt in manchen Situationen. Also ich bin sogar glücklich, das manchmal zu haben. Nicht in der Sekunde, wenn man diese Angst, wenn die kickt und man die spürt, aber danach, wenn es diesen Schock gibt, also wenn der Hai hinter dir ist, dann schwimmst du halt schneller. Das ist, also außer du gibst auf, ne? Ganz klar.
Ich habe ja vor den Relaunch verbunden mit dem Buch von Norman Bücher, Ich kann, ich will. Und der sagt im hinteren Teil seines Buches, Die Angst kann dir als Extremsportler der größte Freund sein. Und als ich das, wir konnten eine Beschreibung lesen, ne, das ganze Buch natürlich gelesen, vorher auf dem Podcast, gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Und dann dachte ich, ja, ganz, ganz spannend. Wenn man die Angst dreht und sagt, was will die mir denn gegebenenfalls sagen? Also angenommen, Angst ist nicht der böse Dämon, der dich stolpern lassen will, sondern Angst ist ein Freund mit einer komischen Stimme, mit einer kritischen Haltung, aber im Grunde will er dir was Gutes sagen, nämlich achte darauf, darauf und darauf. Und das fand ich immer einen ziemlichen Punkt, dass Angst, wenn wir es anders modellieren, nämlich fragen, was will die Angst uns sagen, dass das voll der gute Kumpel ist.
Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Jetzt will ich nur auf euch drei eingehen. Ich durfte euch ja alle drei auch kennenlernen. Wohnt ihr eigentlich noch zusammen?
Nee. Wir sind, die Ära ist vorbei. Sehr, sehr toll, muss ich sagen, als Jugendlicher mit seinen besten Buddies nicht nur zu arbeiten, sondern zu leben. Ist viele Stories, die man erlebt, die ich noch erzählen werde, wenn ich ganz, ganz alt bin. Und sehr, sehr viel hat die mich glücklich gemacht. Aber die Ära ist jetzt vorüber.
Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Shitstorm auslöse, aber ich nehme an, da sind Mädels mit irgendwie verantwortlich.
Ach, genau, also du gehst da schon in eine richtige Richtung. Natürlich ist es, man entwickelt sich weiter und dann passiert das auch, ja, unter anderem.
Finde ich aber spannend. Wie schafft ihr es? Ihr seid ja drei Freunde gewesen. Ihr habt die Firma zusammen gegründet. AFM besteht ja auch aus den Namen. Hilf mir nochmal, Alexander.
Finn und Marco.
Und Marco, ihr drei seid die Gründervornamen. Auch die. Wie habt ihr es denn geschafft, diese Beziehung aufrechtzuerhalten? Also habt ihr irgendwie einen Supervisor? Geht ihr einmal im Monat auf die Matte und lasst euch kontrollieren oder begleiten? Oder wie schafft ihr es als dieses Triumvirat? 38 Mitarbeiter, da ist ein Haufen Geld mit, da ist Risiko mit verbunden. Ganz sicher gab es in den letzten 6-7 Jahren immer wieder mal unterschiedliche Momente, wo man sagt, nee, also würde ich im Leben nicht machen. Dann 2-1 Entscheidungen, 3 ist immer eine sehr unglückliche Zahl für eine Geschäftsführung. Eher glatte Zahlen, aber 3 ist immer so ein bisschen eine Herausforderung. Wie macht ihr irgendwas, um verbundener zu bleiben?
Ja, also du bist übrigens, das finde ich sehr, sehr, du bist der Erste, der so eine Art von Frage stellt. Das ist eine sehr, sehr gute, also wirklich eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich glaube, die wird häufig nicht gestellt, weil das meiste, was ich immer höre, ist, H3 ist schlecht, weil das wird nicht funktionieren langfristig gesehen, das Ungerade, das passt nicht so ganz. Und das ist dann immer so die Aussage, aber die Herangehensweise, die du gesagt hast, ist schon richtig. Wir tun schon etwas, dass unsere Freundschaft halt erhalten bleibt. Und dafür tun wir aktiv was. Wir haben jetzt keinen Supervisor, sondern wir unternehmen Dinge. Also wir leben einfach unser Leben, ehrlich gesagt, in der Sekunde und erleben Dinge zusammen, die uns dann nehmen Erfahrungen zusammen auf, wie Urlaube oder auch hier in Hamburg Dinge, die uns verbinden halt auch. Keine Ahnung, wir mögen gerade alle gerne Rennsimulatoren und es gibt hier so einen richtig coolen Rennsimulator-Verein in Hamburg, da sind wir alle drei dann und dann treffen wir uns und fahren halt auf Formel-1-Strecke, aber wirklich, wo die Formel-1-Fahrer trainieren drin und das sind halt dann Momente, wo wir uns da noch eine Pizza bestellen und unser Leben genießen zusammen.
Das heißt, gemeinsame Momente schaffen Verbindung für euch außerhalb vom Business?
Auf jeden Fall. Und das Business ist auch eine Verbindung und Momente, aber du hast es richtig gesagt, da ist ja auch immer mal viel Stress, viel Entscheidung, viel rational oder viel auch, sage ich mal, einfach Themen, die man so abgeht und wir auch, dann sehen wir uns teilweise gar nicht. Das Private ist essentiell.
Mal gucken, ob ich das Krisen nennen kann, aber wenn du mal die 7 Jahre zurückguckst, hattet ihr richtig fundamentale Krisen zwischen euch?
Ja.
Also, ja.
Schon.
Und also, weil ich glaube, das ist ganz, ganz viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern, das ist ja nun mal ein Teil der Businesswelt. Ne? Ich mache ja mein Business mit meiner Frau und wir haben auch immer wieder mal Momente. Und wenn ich dran denke, 9/11, als das war, Lehman Brothers, also wir hatten Covid, habe ich 80% vom Umsatz innerhalb von 3 Wochen verloren. Das sind schon jetzt bei mir nicht mehr existenziell, weil ich schon Rücklagen aufbilden konnte, aber ihr seid ja junge Leute. Ihr habt vielleicht noch nicht ganz so viele Rücklagen bilden können. Wie seid ihr denn umgegangen mit diesen existenziellen Krisen oder mit diesen Krisen?
Hinsetzen und sprechen. Also ich will nicht sagen, Riesendisclaimer. Ich glaube nicht, dass wir die Profis da drin sind. Also alles, was ich sage, sind eigene Erfahrungen erstmal. Und natürlich kommt erstmal so ein Dämpfer, wenn man irgendwie durch so eine Krise geht. Aber hinsetzen, auch mehrmals und klar darüber sprechen und vor allen Dingen ein Wort nehmen, lösungsorientiert herangehen. Also einfach diese Lösungsorientierung haben, weil die geht mir häufig in anderen Themen immer wieder irgendwie in mir nicht verloren, aber die fehlt mir manchmal so, dass dann einfach nur gesprochen wird, um zu sprechen. Aber wir haben uns halt wirklich rangesetzt und freigemacht von Gefühlen hin zu, wie ist der Wunschzustand, den wir haben und was gibt es für Lösungen, die uns zu diesem Wunschzustand bringen. Und die setzen wir dann am Ende auch einfach um.
Und das macht ihr alleine zu dritt?
Ja, das haben wir zu dritt hinter verschlossener Tür, sage ich mal, machen wir das, ja.
Was? Also echt interessant, nicht nur, dass es natürlich meinem Berufsstand keinen Euro bringt als Berater, aber das andere ist, wenn du mich gefragt hast, ich sag, mach das nicht. Er hat immer gesagt, holt euch einmal im Jahr mindestens irgendjemanden mal dazu, der das mit supervisiert oder mal von außen drauf guckt. Und gleichzeitig geil, dass es auch wieder geht, dass es nicht immer eine externe Force braucht, sondern es geht auch schon so, weil ihr wahrscheinlich auch allen Willen dazu habt. Ne? Ihr habt ja eine Zeit lang, gab es ja euch dieses Thema radikale Ehrlichkeit. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, also da gibt es ja einen richtigen Anbieter für, also ich weiß, in Berlin, Radical Honesty. Was heißt das denn, Radical Honesty?
Ja, also der Firmenwert bei uns ist, also radikale Ehrlichkeit wollte ich gerne, dass das so heißt, das war dann radikal, wird manchmal irgendwie komische Dinge mit verbunden, deswegen haben wir ehrlich, aber fair. Mhm. Als Firmenwert wirklich. Radikale Ehrlichkeit bedeutet einfach, man nicht um heißen Brei reden, also die Wahrheit ins Visier nehmen. Es geht nichts als die Wahrheit. Es geht um nichts als die Wahrheit. Und das immer wieder im Punkt zu haben quasi und da halt dann ehrlich zuzustehen. Wenn man die Wahrheit hat, die ja heutzutage sehr, sehr ungern ausgesprochen wird in manchen Situationen, wenn etwas schlecht läuft oder sonst was, einfach nur die Wahrheit zu haben. Aber wenn man sie dann einmal ausspricht, dann radikal ehrlich zu sein und dann geht es auch weiter, Dinge auszusprechen. Nicht, wir reden jetzt hier gerade und dann nach dem Gespräch denke ich, hätte ich mal das und das und das und das noch gesagt und ich will lieber das und das sagen. Das habe ich ganz viel in meinem Leben gemacht. Das mache ich manchmal auch noch, viel weniger zwar, aber es passiert mir manchmal auch noch. Aber ich merke halt immer, sage ich alles, dass es vielleicht kurzfristig mal wehgetan hat oder ich Schiss hatte, was jetzt kommen wird. Und es aber mittel- und langfristig nicht kein Echo kam im Sinne von, dass ich da irgendwas Schlechtes zurückbekommen habe, sondern eher sich mittel- und langfristig ich diese Gedanken nicht mehr im Kopf hatte. Hätte ich mal das und das gesagt, wäre ich mal so und so gewesen. Das gibt es halt immer weniger in meinem Kopf.
Woher kommt das? Also das ist ja in der, ich behaupte mal, deutschen Wirtschaft. Ich habe jetzt wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren, keine Ahnung, 100, 150 Unternehmen kennengelernt. Ich kenne kein einziges, das sich außer in Werbeslängs, glaube ich, die Deutsche Bank, und da glaube ich, das Leben sieht anders aus, die sich diesen Wert verschrieben haben. Aber der bedeutet euch ja scheinbar was. Wieso ist das so wichtig? Jetzt könnte man sagen, ey, ihr seid ein Unternehmen, außerdem seid ihr im Social-Media-Bereich aktiv. Also das ist vielleicht sogar kontraproduktiv zur Wahrheit. Wieso ist das entscheidend oder warum ist das wichtig?
Ich habe mal ein Buch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie jetzt die Zahlen genau waren, aber wo es ums Thema radikale Ehrlichkeit unter anderem ging und das da stand, dass in Amerika über 200 Menschen im Jahr sterben in Krankenhäusern, weil der Arzthelfer, die Arzthelferin nicht ehrlich zum Arzt ist, weil sie Angst haben, dass es dort zur Diskussion oder sowas kommt. Ja, es könnte auch komplett fiktiv sein, dass das in dem Buch eigentlich eine komplette Lüge ist. Aber das hat mein. Also
warum sterben die? Ganz kurz nochmal.
Weil der Arzthelfer oder die Arzthelferin nicht ehrlich zum Chef, zum Arztchef ist. Weil die Angst haben vor Konsequenzen, vor Ärger oder sonstigen Dingen.
Also die haben dem irgendwas Falsches gegeben oder.
Ja, oder der Arzt macht was Falsches. Und die sind nicht ehrlich dazu, weil sie Angst haben, den Arzt zu verbessern. Und okay, jetzt mal aufs Unternehmen zurück, wenn ich mir vorstelle und ich weiß, das passiert, aber da läuft mir ein Schauer unterm Rücken, wenn ich einen Fehler mache, die Mitarbeiter sehen von mir und mich da reinlaufen lassen, geschweige denn es einfach akzeptieren, weil sie denken, das ist ja der Chef, ich habe Angst vor Ärger. Das ist so, das killt ja super doll Momentum. Dann, weil dann mache ich den Fehler auf Ansage, alle wussten es oder einer wusste es und man hätte es auch umgehen können. Das war ein großer Punkt, als ich das einmal in diesem Buch gelesen habe. Und wir waren halt schon immer, Marco Finn und ich waren immer schon sehr ehrlich zueinander, ehrlich gesagt. Irgendwie ist das so ein Ding gewesen dann zwischen uns.
Ja, ich mag ja sowieso sehr eure Kultur ich spinne jetzt gerade mal weiter. Für mich habe ich festgestellt, gibt es im Rahmen dieser Wahrheit zwei Varianten. Eine, das, was ich sage, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, sage ich auch. Also, weil ich festgestellt habe, eine Zeit lang war ich da sehr stark unterwegs, alles, was wahr ist, sage ich auch, und habe dafür echt einen hohen Preis gezahlt. Also der Anteil der Menschen, die ich vor den Kopf gestoßen habe, die, glaube ich, lieber angelogen werden würden oder wo ich auf jeden Fall hätte einen Teil der Wahrheit besser für mich behalten sollen. Und heute bin ich so unterwegs, dass ich total gucke, wem sage ich was. Also ich behaupte heute noch, ich lüge nicht, das glaube ich schon. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, das ist eine meiner Kernfähigkeiten, auch als Berater. Und ich schätze das, glaube ich, auch meine, ich darf ja so hochwertig beraten. Also es sind viele CEOs und Vorstandsvorsitzende, die schätzen meine Gradlinigkeit. Und aber auch da gucke ich, kannst du jetzt alles sagen? Weil ich schon manchmal den Eindruck habe, boah, das ist jetzt ein bisschen viel für den oder für die, wenn ich das auf einmal sagen würde. Wo seid ihr da unterwegs? Verstehst du die Nuance der Unterscheidung, die ich versuche?
Also ich stimme dazu, ich sage immer die Wahrheit, noch nicht die ganze. Sicherlich gibt es Momente, nicht alles von der Wahrheit sage, sondern nur die Teilwahrheit, weil ich sage, okay, das reicht wahrscheinlich schon in dem Gespräch, aber ich habe auch immer mal Gespräche, wo ich wirklich die gesamte Wahrheit rauslasse und dann halt realisiere, wow, okay, das war jetzt für einige Menschen, weil wir, glaube ich, sehr wenig noch trainiert werden, mit der Wahrheit klarzukommen. Man kann auch Wahrheit, kann man mal Realität zu sagen, weißt du? Mit der Realität klarzukommen, ist heutzutage ja schon ein Problem bei vielen Menschen, leider. Und ich darf das ja auch weiter lernen, also ich will mich da jetzt gar nicht von wegschieben, aber ich freue mich, damit mehr klar zu kommen, weil es das Leben besser macht, meiner Meinung nach. Aber das ist schon so eine Sache. Also ich achte natürlich auch drauf und es ist nicht immer alles frei Schnauze und Wahrheit, sondern ehrlich, aber fair. Also es ist immer ehrlich, aber es gibt noch einen fairen Rahmen.
Wenn wir jetzt Leute haben, die uns hören und sagen, boah, ey, so eine Erfolgsgeschichte will ich auch. Was hast du ein Gefühl, was sind so deine Top 3 Tipps? Wie wird man ein erfolgreicher Jungunternehmer? Und was sind deine 3 totalen Fuck-ups, wo du sagst, wenn ich nochmal davor stehen würde, das würde mir wahrscheinlich 1-2 Firmenautos sparen, wenn ich den Kack nicht gebaut hätte. Kannst du das so aus der Hüfte schießen?
Ja, also prinzipiell erstmal, Farid, das sage ich dir auch, wenn wir so sprechen, das ist auch jetzt, als wir uns zuletzt gesehen haben live in der kleinen Gruppe, es ehrt mich immer total, aber ich laufe rot an, weil ich weiß nicht, ob ich wirklich erfolgreich, also das ist, ich identifiziere mich selber nicht ganz damit. Deswegen trotzdem, ich danke dir auch dafür, diese Blumen. Und meine Geschichte oder meine Sache ist eins auf jeden Fall, oder eine Sache, die ich merke, ist, dass Disziplin Motivation schlägt. Also bedeutet halt einfach, dass ich früher sehr viel Motivationskicks gesucht habe und davon mich sehr inspirieren lassen habe von YouTube und Videos und Podcasts und Seminaren und mittlerweile realisiert habe, dass eine Routine, also Disziplin zur Routine, mich viel weiterkommen lassen und ich auch Menschen kennengelernt habe, die dadurch viel weitergekommen sind, weil es nicht immer Spaß bringen wird. Weil es nicht immer alles toll ist, weil es nicht immer alles nach vorne geht. So, und dann fehlt irgendwann die Motivation. Und was macht man dann so in der Sekunde? Also das ist so ein Riesenpunkt, den ich auf jeden Fall immer versuche, mir ranzupacken. Und zu den Fuck-ups kann ich jetzt in dieser Sekunde gerade irgendwie, ich könnte jetzt auch die Klassiker bringen, ne? Immer dankbar sein und das, was man so da draußen auf dieser Welt immer wieder hört.
Wo hast du Geld verbrannt? Fuck-ups sind Sachen, wenn ich, wo hast du richtig Asche verballert?
Ja, das kann ich sagen. Viel zu früh rausgezogen. Viel zu früh gedacht, ich wäre jetzt Unternehmer. Und ich dadurch Personal durch die Gegend laufen lassen habe und eine Riesenkette an Fehlentscheidungen getroffen wurden. Und da kommen wir dann zu den Autos, die du gesagt hast, ich mir auf jeden Fall das ein oder andere hätte leisten können, hätte ich mich nicht zu früh rausgezogen, weil in so vielen Büchern ja immer steht, das Unternehmen, du bist erst dann richtig Unternehmer, wenn du in die Firma gehst und dich alle angucken und sagen, Chef, was machst du hier? Und ich so dachte, ja, genau den Status will ich. Und dann habe ich die Mitarbeiter und theoretisch sind die jetzt alle so aufgeteilt, dass ich meinen Job nicht mehr machen muss, weil die machen das alles Operative. Aber Präsenz zeigen, da sein, ist schon wichtig. Wir sind ja Menschen halt. Es ist halt nicht eine Maschine, die für mich den Farbklecks übernimmt, sondern wir sind ja alle Menschen und das Reden und wie geht's dir und den Kaffeeschnack oder den Mittagsessenschnack zu haben, der bringt mal häufiger, habe ich auf jeden Fall lernen dürfen, mehr als nur das Wegrationalisieren von Dingen teilweise, weil wir halt Menschen sind. Denke ich.
Halte ich für die größte Illusion. Ich habe ja ein Netzwerk mit 30 Leuten und ich habe auch den einen oder anderen gesagt, ich ziehe mich jetzt mehr zurück, das machen nur noch meine Leute. Und ich halte das für eine Lebenslüge. Also gerade wenn die Produktionsunternehmen haben oder so, hatte ich letztens auch wieder so einen Fall. Die Mitarbeiter sind ja nicht du. Also du bist derjenige, der den Markt kennt, der dieses Gefühl auch hat. Und was ein Riesenunterschied ist, du bist mit komplettem Risiko dabei. Das ist dein Arsch, der brennt auf der Herdplatte, wenn es nicht klappt. Der Mitarbeiter, der hat das nicht. Der nimmt sein Gehalt und das ist überhaupt nicht bös gemeint. Das ist auch in Ordnung so. Dafür kriegt der Mitarbeiter ein Gehalt und der Unternehmer hat einen Lohn, der sich am Gewinn und Verlust orientiert. Ich finde, das ist ein Systemdenkefehler zu glauben, ich kann es jetzt alles an die zweite Ebene übergeben. Das geht immer mal temporär. Aber du musst, ich weiß gar nicht, wie viele Firmenübergaben ich schon begleitet habe, jetzt wieder, gleich wieder einen spannenden Verkauf. Es ist dein Unternehmen und das, deswegen sage ich immer, das ist ja ein Lebenswerk, egal wie alt du bist, ne? Es ist ein Lebenswerk und der andere hat das nie, der kennt das nicht, der kennt nicht den Gründerschmerz, der kennt nicht die erste innerliche Feier, wenn der erste große Kunde unterschreibt, der kennt aber auch nicht die tiefe Enttäuschung, wenn Mitarbeiter gehen, krank spielen, was auch immer, diese ganze Geschichte, die mit Mitarbeitern verbunden ist. Der führt das Unternehmen bestimmt nicht schlecht, sondern der macht das im besten Sinne, aber das ist ja nicht seins. Das ist wie ein Haus. Ich habe hier ein Haus kernsaniert. Ey, ich kenne hier jede verdammte Ecke. Das ist was ganz anderes, als wenn ich hier irgendwie einen Bauleiter gehabt hätte, der das irgendwie bestimmt auch ordentlich gemacht hätte. Ne? Aber das ist der Unterschied zwischen, hier steckt Liebe drin und Leidenschaft oder ob ich jemandem meinen Job mache. Also ich glaube auch, dieses zu früh rausziehen, wenn ich heute jemanden begleite, sage ich immer, dann müssen Sie beteiligen. Irgendwas müssen Sie machen, am Erfolg beteiligen. Dann sagen, okay, damit er in diese unternehmerische Kraft reinkommt, also systemisch, kann ich ja nicht rausgehen und glaube, das System füllt mich auf. Was für ein Quatsch. Dann muss ich dem System hinterlassen und sagen, okay, hier, du bist der neue Unternehmer, dafür kriegst du auch 5, 10, was auch immer Prozent und ich statte dich damit aus. Alles andere ist eine Luftnummer. Also, wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schlecht verstehen kannst, dann guck doch mal, ob du ein Restaurant kennst, wo es unterschiedlich ist, wenn der Chef da ist, wie wenn er nicht da ist. Und dann weißt du genau, was ich meine.
Ja, du hast es gerade richtig gut getroffen. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. Das ist, also das ist für mich ein Riesending. Und das mit dem Restaurant habe ich jetzt ehrlich gesagt auch schon 2-3 Mal live mitbekommen. Das ist dann halt immer nochmal ein anderes Gefühl, ist ein anderer Vibe, würde man heutzutage sagen, wenn man in diesem Restaurant dann sitzt.
Ich gucke mal, Disziplin versus Motivation. Was ist noch, würdest du sagen, und deswegen haben wir es überlebt. Deswegen in dieser Branche, da ist ja unglaublich viel
Burn. Also arbeiten, ne? Das ist mir jetzt letztens durch ein Seminar oder durch so eine Messe, wo ich eher wieder war, wo diese Branche sich einmal im Jahr trifft, da war ich jetzt ganz brandneu gerade und da haben wir uns ausgetauscht mit mehreren und dann was sind die Learnings und sonst was und mein Learning war, ich habe länger mal nachgedacht, normalerweise bin ich der aus der Hüfte gleich mal als erstes sich beteiligt, ich habe länger mal drüber nachgedacht und am Ende habe ich gesagt, einfach arbeiten. Die meisten arbeiten einfach heutzutage nicht mehr. Also dieses Ranklotzen und einfach mal tun, Werte schaffen. Ich glaube, das ist eine Sache, die uns in den letzten 7 Jahren jetzt wirklich begleitet hat. Natürlich reden wir gerne, natürlich schaue ich mir gerne Dinge an, aber wir haben halt auch richtig viel umgesetzt. Also egal wann, wir geben halt Knallgas nach vorne manchmal. Und das ist echt ganz gut, weil wir damit andere überholen oder besser gesagt andere nicht an uns vorbeiziehen können, weil wir halt einfach mehr Output haben.
Ich halte das für wichtig, dieses Dranklotzen. Ich habe das ganz, ganz viel. Ich habe jetzt wieder einen Netzwerkpartner, der im Bereich künstliche Intelligenz echt abgeht, den du ja auch gut kennst. Mhm. Und dann sagt er, ey, Farid, das ist zurzeit irre, ich habe keinen Samstag und keinen Sonntag mehr. Und dann denke ich mir, macht überhaupt nichts in deinem Alter, der ist rund 20 Jahre jünger als ich. Gib Gas. Es gibt so Schafferjahre,
ja.
Da bestellst du wie ein Landwirt. Da bestellst du dein Feld. Und da geht es nicht darum, hat es an dem Tag geregnet oder gab es abends ein Konzert oder Samstag wollte ich Fußball gucken, bestell dein Feld. Und wenn du es bestellt hast, dann kannst du ernten. Aber mit so ein bisschen bestellen, das funktioniert nicht. Also ich glaube, und das ist ganz wichtig, wenn du dich fragst als Zuhörerin, Zuhörer, bin ich für die Selbstständigkeit geschaffen? Ich finde, der Mensch muss bereit sein, zu leisten und hart an seine Grenzen zu gehen. Und das über einen längeren Zeitraum. Auch Erfolg, kann ich auf meine eigene Geschichte gucken, entsteht nicht in den 2-Jahres-Zeitraum. Das mag es mal, die Geschichten, die hören wir alle mal und die sind im Radio super, wie der super talentierte Fußballer, der mit 16 erst angefangen hat. Die Kerngeschichte ist, das dauert lange und ein Haufen von uns scheitert. Also es gibt viele, die einen Preis zahlen. Und der Unterschied ist, glaube ich, Gas zu geben und durchzuhalten. Ein kleiner Marathoni zu sein und nicht zu schnell aufzustecken. Das macht für mich immer einen Unterschied aus. Das passt auch zu Disziplin versus Motivation. Dranbleiben. Wenn die anderen aufgeben, und das ist natürlich bei einem Triumvirat wie ihr zu dritt, kann der eine auch mal den anderen tragen. Das ist natürlich eine coole Geschichte. Wenn du alleine als Unternehmer bist, musst du halt gucken, wer trägt dich, wer motiviert dich, wer zieht dich über die Zielgerade, weil deine Mitarbeiter werden es nicht sein. Die musst du leider ziehen. Du bist der Leuchtturm.
Gebe ich dir recht.
Zweit biggest fuck up. Also, zu früh rausgegangen, habe ich gehört. Mal gucken, was wir noch an Fuckies finden.
Es ist Dinge nicht gemacht. Ich habe dafür, finde ich, in meiner Welt sogar die perfekte Metapher letztens, also vor einem halben Jahr gehört, glaube ich. Und das ist so, das war, hat für mich so abgerundete Dinge nicht gemacht, weil ich Angst davor hatte. Und die Metapher ging so: Angst ist 3 Kilometer lang und 3 Zentimeter tief. Das heißt, wenn du auf die Angst schaust, ist sie unendlich lang. Du siehst nicht, wo das Ende ist. Aber wenn du einen Schritt auf die Angst zugehst, in die Angst rein, ist sie 3 Zentimeter tief. Und du stehst da drin und fragst dich, das war's jetzt?
Geil.
Und das ist ein Fuck-up. Weil diese Angst, das ist ja irgendwie das, womit man, würde ich sagen, als Selbstständiger oder Unternehmer viel dealt. Zumindest höre ich das immer viel aus dem Umfeld und ich ja selber auch. Angst, Fehlentscheidungen zu treffen, Angst, pleite zu gehen, Angst, sonst was, Angst, für irgendwas Status zu verlieren, was es alles gibt. Man sieht das so viel, wenn, das ist unendlich, das Meer der Angst, aber es ist halt nicht tief. Und das ist auf jeden Fall so eine zweite Sache, die ich jetzt immer in meinem Kopf, oder diese Metapher bleibt immer in meinem Kopf dazu, und werde ich irgendwie allen sagen, wenn man darüber so eine Thematik hat: Angst ist 3 Kilometer lang und 3 Zentimeter tief.
Werde ich sofort kopieren, wenn du es mir erlaubst.
Gerne.
Weißt du, von wem das ist zufällig?
Yes, Alex Hormozy.
Der Internet...
ist aus dem Amerikanischen, genau. Also da habe ich es gehört.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er jetzt der Gründer oder besser gesagt der diese Metapher auf die Welt gebracht hat, aber da habe ich es gehört.
Ich überlege gerade noch, was wäre denn aus meiner Sicht die dritte Ergänzung, was mich erfolgreich gemacht hat?
Es gibt ja so viele Dinge, ne? Also, ja. Aber was ist so das, was so einzigartig ist? Viele Dankbarkeit oder sonst was?
Mach's nicht alleine, ist meins. Mach's nicht alleine. Also ich habe relativ schnell Leute um Rat gefragt. Und ich glaube, das ist noch eine Gemeinsamkeit, ich bin relativ schnell in die Weiterbildung gegangen. Also ich habe gemerkt, dass ich Wissen brauche. Und das ist ja in der Regel gar keine Rocket Science. Es ging ja nicht darum, irgendwie das fünfte Rad oder das Rad neu zu erfinden, sondern Tools zu lernen. Und die größten Tools, mal gucken, was du sagst, die größten Tools waren der Umgang mit mir selbst. Also meine Thema Angst ist dann wieder Gutes. Angst sind ja alles so Luftnummern im Grunde. Ne? Ich habe ja, Angst ist ja etwas, was überhaupt nicht da ist. Das ist ja nicht so, dass der Mann mit dem Messer vor mir steht. Das ist eine berechtigte Angst. Könnte sein, dass der mich absticht. So, das könnte sein, ich gehe durchs Dunkle und da hinten könnte ein Mann sein mit einem Messer. Das ist Angst.
Ja.
Und das Unternehmerischen. Ne? Also der Unterschied zwischen der realen und der konstruierten. Und für mich war das sehr spannend, mich der konstruierten, weil ich ja aus finanziell schwachen Verhältnissen komme, gab es bei mir so eine Existenzangst. Und ich fand es total spannend. Mit meiner Frau haben wir dann relativ früh, die auch aus schwierigen Verhältnissen kommt, gesagt, wie gehen wir denn damit um? Und sie hat gesagt, lass uns eine Cash-Summe bilden, an die wir nie rangehen. Und wir haben einen größeren Betrag gebildet. Das ist ganz witzig, das haben wir dann bei ihr das Fluchtgeld genannt. wenn alles den Bots runtergeht, haben wir die Restsumme, um auf jeden Fall mal ein Jahr zu überleben. Und damit haben wir uns so eine Art existenzielle Angst genommen. Und zum Beispiel dann, als die Lehman Brothers-Pleite kam, war das super hilfreich zu wissen, wir haben diesen Betrag. Und egal, was passiert, wir können ein Jahr, und wir haben da sogar noch ein paar Dinge geändert, wir konnten anderthalb Jahre unsere Rechnung bezahlen, ohne viel Einnahmen zu generieren. Und das fand ich wieder so ein gutes Beispiel, wenn es sowas gibt, wie gehen wir damit um? Also Angst ernst zu nehmen, aber ohne darin zu baden. Ich finde es immer total, auch bei meinen Coaches sage ich immer, guck dir die Angst an, aber bade nicht drin. Guck sie dir einfach mal an. So, okay, 3 Kilometer lang, 3 Zentimeter tief. Was machst du damit? Wenn das eine gute Hilfe, ein guter Ratgeber ist, was musst du jetzt als Maßnahme ergreifen? Dann hast du dieses Risiko schon wieder zur Seite gelegt. Und das fand ich immer sehr spannend. Bis heute ist das so, dass ich Angst immer mit Lösungsenergie verbinde. Aha, wenn das so ist, wie gehen wir damit um? Auch in jedem meiner Change-Projekte gibt es ja immer so 10 Sachen, was darf bloß nicht passieren. Sag ich, alles klar, dann lass uns gucken, dass wir genau für die eine Lösung finden. Und dann ist das schon zur Seite geräumt und man kann einfach weitermachen.
Würde ich es genauso unterschreiben. Würde ich genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast.
Und jetzt gucke ich mal nach meinem größten Fuck-up. Falsche Mitarbeiterentscheidungen. Ich habe eine große Tendenz zum Vertrauen. Bei mir gibt es ja keine Verträge. Und manchmal würde ich sagen, bei die allergrößten Böcke, die ich geschossen habe, da wollte ich, dass es so ist, wie es nicht war. Also ich hätte gerne gewollt, dass der andere das schon kann. Und habe, ich war auch gar nicht enttäuscht von ihm, muss ich im Nachhinein sagen, sondern von mir, dass ich nicht gesehen habe, was vor mir liegt. Ne? Wenn einer vor mir steht mit 1,85, dann ist der 1,85. Dann brauche ich den nicht 1,70 machen oder 2,10 Meter. Der ist 1,85. Aber ich hätte so gerne gehabt, dass der 2,10 Meter gewesen wäre, jetzt um in diesem Bild zu sprechen. Mhm. Und am Ende stellte sich raus, ach du Scheiße, das ist nur 1,85. Und es hat mich damals richtig bestimmt ein halbes Jahr Business gekostet. Ziemlich viel Umsatz und auch einiges an Cash-Out. Und wenn ich jetzt, ist interessant, wenn ich jetzt drüber nachdenke, bin ich selber schuld. Ich habe ein Wunschschloss in dem mir gebaut, aber nicht gesehen, was er wirklich konnte. Und das ist bis heute das Schwierigste für mich, die richtigen Leute zu finden, mit denen ich den nächsten Schritt gehen kann.
Ich würde so weit fast gehen, wenn du das sagst. Das ist eigentlich ja so, ich glaube, das Kernproblem jedes Unternehmens. Hm. Also solange man mit Menschen zusammenarbeitet, mal sehen, wie es jetzt in 30 Jahren oder 10, 20 Jahren der Fall sein wird, wenn viele Dinge vielleicht wirklich Roboter machen oder so, aber das ist ja People-Business, ne? Also es ist, ich glaube, wenn man das gelöst hat, dann ist es die Skalierung. Also ich glaube, dann kann man, wenn man diese Kompetenz hat und so welche Leute immer wieder ranzieht oder und auch erzieht, dann wächst du halt enorm schnell. Aber ich muss sagen, mit allen Unternehmern, mit denen ich spreche, haben wir eine Verbindung, Personalthemen. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Ding. Solange man ein Mensch ist, hat man Gesundheitsthemen. Ich habe noch keinen Mensch kennengelernt, der noch nie gesundheitliche Probleme hatte. Und solange man ein Unternehmen ist, es gibt es mal Personalthemen. So habe ich es für mich jetzt abgesteckt, dass ich mich auch, dass ich es akzeptiere, dass es so ist. Ich glaube, auch die größten Arbeitgebermarken, die es da gibt, die so tolle Bücher schreiben, wie man zur Brand wird, auch die haben schlechte Rezension von Mitarbeitern.
Ja. Ist bei euch ja kaum so. Ich habe nochmal geguckt. Trustpilot, seid ihr bewertet von Kunden? 127 Angaben, 4,6. Und Kununu, 3,9. Klar, da gab es ein, zwei, auch fand ich interessant, kritische Typen. Habe auch gesehen, dass sich ein paar aus deiner Firma richtig beschwert haben über diese kritischen Typen. Also sagen, sag mal, das spricht es nicht wieder, aber dennoch, 3,9 und 4,6, 5 ist ja immer der höchste Wert, sind ja sehr gute Werte. Ich glaube, man kann es sowieso nicht jedem recht machen. Also bei 4,6 überrascht mich, das sind ja 127 Kundenstimmen, das ist schon verdammt nah dran in der CD, also sehr weit am Top-Wert. Wie ist da dein Anspruch auch mit Kritikern? Wo bist du da?
Mich berührt sowas. Also mich berührt das, egal ob es intern, also Mitarbeiter oder Kundendinge sind, weil ich einen hohen Standard setze an mir selber erstmal und damit ja auch irgendwie ans Unternehmen, dass das für mich in der Realität nicht angehen kann, also so im Durchschnitt eigentlich, oder sich damit abzufinden, eine etwas schlechtere Bewertung zu bekommen. Nur durfte ich eine Sache lernen, ich bin halt nicht jeder Mensch. Also erstmal habe ich in meinen 7 Jahren Selbstständigkeit auch schon mal bestimmte Kunden gehabt, die ich betreut habe, die keine 5 von 5 Sternen mir geben würden. Auch wenn es wenig sind, es gab welche. Und dann ist es halt einfach so, dass das natürlich auch passieren kann. Also nehmen wir mal die raus, ne? Hatten wir uns ja, nehmen wir mal die raus, die Humbug schreiben. Also da bei den Bewertungen gibt es ja auch immer welche, die keinen richtigen Namen haben und sonst was. In der heutigen anonymisierten Welt zähle ich die gar nicht. Also Menschen, die sich nicht klar, also die sich äußern, aber nicht klar erkennbar zeigen, zähle ich nicht. Weil die haben was zu verbergen. Deswegen verbergen sie ja sich.
Cool, ja.
Und die Kunden, potenziellen Kunden, die das dann abmachen, ist okay. Go for it. Macht, lebt euer Leben dann nicht mit uns. Wenn du dir eine Meinung von Leuten einholst, die gar nicht sagen, wer sie sind. Also anonymisiert, das ist ja irgendwie schon komisch. Und ich muss sagen, das ist ja bei, du hast jetzt Kununu angesprochen, Mitarbeitern, leider auch ein Problem, dass wenn man es selber sieht, und ich kenne das auch mit anderen Unternehmen, und wir gucken natürlich auch, okay, wie kriegen wir ein Umfeld hin, dass die Menschen gerne bei uns arbeiten und das den Spaß bringt, weil dadurch eine höhere Produktivität entsteht und dadurch auch das Unternehmen, dem Unternehmen es besser geht. Also es ist auch schon im Sinne des Unternehmens, dass es den Menschen, die dort arbeiten, weil sie ja das Herz sind, denen gut geht. Aber auch da kann ich leider sagen, man kann es halt nicht allen, wie du sagst, recht machen. Und es ist halt viel auf dieser Welt mittlerweile durch diese Anonymisierung online nicht konstruktiv. Das habe ich in der Schule damals gelernt, konstruktive Kritik. Bedeutet viel, wo ich merke, glaube ich, auch wenn Kununu jetzt durchgehst, wo viel, du viel merkst, wenn du das zweimal liest, wie viel der Mensch über sich selber dort mitteilt in der Sekunde und nicht über die Wahrheit, die dort ist, sondern eher, wie sie in der eigenen Welt von denen ist. Keine Ahnung, ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, um es ganz klar aufzumalen. Wir haben 70% Frauen hier im Unternehmen. Alle Teamlead-Positionen, alle Führungspositionen sind Frauen. Und Gleichberechtigung bei jeder schlechten Bewertung ist 1 von 5 Sternen. Dass es nicht eine Gleichberechtigung gibt. So, und das ist halt nicht der Fall. Damit kann ich, das kann ich ganz bewusst hier sagen einfach. Nicht nur, weil wir allgemein nicht so ticken, sondern man sieht es auch einfach, weil sonst nach der Logik, würde es nicht so aufgeteilt sein, wie es ist. So, und dass wir 3 Gründer jetzt zum Beispiel männlich sind, dafür können wir ja jetzt nicht wirklich was, ehrlich gesagt. Das hat sich halt einfach ergeben. So sind wir halt auf die Welt gekommen.
Ja, mit der Offenheit, Alexander, würde da schon was geben. Ja. In modernen Zeiten.
Also vielleicht muss man Marco oder Finn reinholen. Ich kann jetzt sagen, ich bin glücklich oder ich bin auch zufrieden, ein Mann zu sein, sagen wir es so. Ich stehe dazu, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Das zeigt es aber so, dann dieses Beispiel, was ich gerade gezeigt habe. Das heißt, so gehe ich mit denen um. Erste Sekunde, mich berührt es total und ich würde am liebsten mit der Person 1:1 einfach nur reden und es verstehen und sprechen. 20 Minuten später akzeptiere ich das Ganze. Einen Tag später lese ich es nochmal und denke mir teilweise, also wenn es eine konstruktive Kritik ist, okay, wie können wir es verbessern? Aber wenn es das nicht ist, denke ich mir, okay, da spricht schon viel aus dem eigenen Leid oder aus dem eigenen Schatten heraus.
Ist so. Also ich bin jetzt ja 56, damit 32 Jahre älter. Stimmt es? Ja, stimmt. Und ich komme immer mehr. Also schon seit 3-4 Jahren gucke ich ja, mit wem ich zusammenarbeite und nehme bestimmte Kunden auch nicht an. Und gar nicht mit irgendeiner Arroganz verbunden, sondern weil ich denke, wir passen nicht zusammen. Also die Chemie stimmt nicht miteinander. Und ich merke auch in meinem privaten Umfeld, dass es ganz gut ist, wenn ich immer wieder so, Clearing nenne ich das einfach mal, auch Trennungen mache. Es gibt Menschen, und das ist privat wie beruflich für mich überhaupt kein Unterschied, die tun mir nicht gut. Oder ich tue denen nicht gut. Ist ja auch ziemlich wurscht. Also angenommen ist es nicht entscheidend, wer dafür verantwortlich ist, sondern ist einfach nur so. Ich glaube, dass ein Teil des Glücklicherwerdens damit zusammenhängt, sich mit Leuten zu umgeben, die einem gut tun. Und in der kompletten Konsequenz auch dann zu trennen von Leuten, die einem nicht gut tun. Das heißt nicht, dass man bei der ersten Krise sofort in den Sack schmeißen muss, aber wo ich denke, mit dem möchte ich eigentlich nicht länger arbeiten. Weder als Mitarbeiter im nahen Netzwerk, noch möchte ich den als Kunden haben, noch möchte ich mir privat eigentlich, ich möchte eigentlich mit dem kein Bier trinken gehen abends. Und das hat eine erhebliche Steigerung meiner Glücklichkeitsrate gebracht. Also mehr zu gucken, was sind das denn für Menschen in meinem Umfeld und in welchen Abhängigkeiten bin ich denn da drin? Und finde ich total angenehm, dass ich immer mehr Zeit mit mir selber verbringe, weil ich auf bestimmte Leute einfach keine Lust mehr habe. Und glaube, wenn ich das jetzt mal auf dieses berufliche Thema Kununu, so kamen wir ja hier in Kurke, sage auch, was sind denn Leute, die passen nicht in mein Unternehmen? Wir reden vielleicht über das Gleiche wie Qualität, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Kundenorientierung, aber die gelebte Definition ist was völlig anderes. Und dann kann man das mal ansprechen und auch wieder neu probieren. Und dann gibt es aber einen Zeitpunkt, wo ich sage, weißt du was, uns ging es so vorher auch ganz gut. Ohne einander wollen wir nicht zu diesem Zeitpunkt wieder zurückkehren. Und das finde ich sehr smart, weil ich glaube, man entgeht der Gefahr, aneinander sich abzuarbeiten. Und dann mit so Schuldzuweisungen und der ist verkehrt und der ist verkehrt. Es kann ja sein, dass ich verkehrt bin. Vielleicht kannst du auch mal auf deine Baustellen gucken. Aber weißt du was, kann ja jeder machen, wie er will. Und dann in die Distanz zu gehen. Ich halte davon unglaublich viel. Ja. Das sind manchmal, kann ich dadurch nicht jedes Projekt staffen oder muss auch Nein sagen. Aber wenn man seine Gier im Griff hat, ist das auch alles ganz okay.
Wieder einen absoluten Punkt dahinter setzen. Das passt so. Das stimme ich dir zu.
Lass uns doch ein großes Thema ansprechen, was ich echt so beeindruckend finde, weil im Podcast soll es auch ein bisschen über dich und deine Lebenswerke gehen. Und du hast ja schon vor 2 Jahren eine Stiftung gegründet, Alexander. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich diesen sehr berührenden Video anzugucken. In der Kurzvariante ist, du bist ja als sehr kleines Kind schwerst erkrankt an Leukämie, Krebs, Blutkrebs. Und dein wunderbarer Opa hat dich besucht, sich um dich gekümmert und festgestellt, dass ganz viele Kinder keinen Besuch haben, aber auch kein Spielzeug haben. Und daraus habt ihr ja eine Idee geschaffen. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
Yes, also letztendlich ist es so, medizintechnisch wird sich natürlich immer viel in Forschung gesteckt oder verändert und allem drum dran. Nur Kinder, Kleinkinder, die realisieren ja nicht, was da in der Forschung passiert. Für die zählt eher das aktive Doing, die Taten, die vor deren Auge passieren, mit denen man redet, Geschenke, Momente, die man sammelt, die ablenken. Bewusst, ich nehme sogar das Wort ablenken von dem, was vielleicht manchmal die traurige Realität auf der anderen Seite im Körper dann ist. Und Opa hat das, oder mein Opa hat das ziemlich gut hinbekommen, immer schon, dass er hier im UKE in Hamburg zur lebenden Legende, würde ich sagen, mittlerweile schon geworden ist. Und bekannt wie sonst wer. Wenn ich mit dem rumlaufe, denke ich immer, ich habe hier den Lionel Messi, weil jeder ihm die Hand schüttelt und alle ihn begrüßen und sonst was. Und er wird natürlich älter, erwachsener. Vielleicht da wird es schwieriger, dass er da immer nur allen Kindern Hoffnung schenkt und es wäre viel leichter, wenn man da noch viel mehr zu machen würde. Und da ist die Idee halt entstanden, okay, was ist, wenn ich mal etwas mache, das halt Kindern wieder Hoffnung schenkt. Aktionen, Veranstaltungen, Ablenkungen von dem Alltag, manchmal dem tristen Alltag, der da manchmal in der Onkologie dann zum Beispiel herrscht. Und das vor 2 Jahren gestartet. Wie alles im Leben kommt erstmal der uninformierte Optimismus und man sagt, yeah, go! Bis dann die pessimistische Realität kommt und man denkt so, boah, nein, das wird's nicht. Und dann das Tal der Tränen. So, und ich würde sagen, da drin haben wir uns befunden und jetzt gehen wir gerade in den informierten Optimismus. Das bedeutet einfach, dass wir schon ein paar Dinge jetzt umgesetzt haben und die jetzt so langsam ins Rollen kommen und wir ein paar Aktionen mehr im Jahr machen.
Und ich müsste gleich nochmal die Webpage nennen. Ich finde den Video mit deinem Opa so berührend, weil ich hatte nur einen Opa und der kam aus dem Krieg und war ein bisschen distanzierter. So, das, was ich gesehen habe, ist so ein Opa, wie ihn sich jeder gewünscht hätte und wie du ihn hast. Und der in einer ja sehr selbstlosen, menschenliebenden Art selbstverständlich davon berichtet, was er da gerade tut und wie berührt er ist. Das fand ich, wenn er manchmal ins Krankenhaus kommt und die Kinder, die eigentlich noch 3 Jahre Prognose hatten, sind nicht mehr da. Und die 3 Jahre sind dann in wenigen Tagen abgelaufen gewesen. Und wie dein Opa da echt tief betroffen ist. Also so ein Symbol der Menschlichkeit Ganz, ganz schön. Und du hast die Stiftung ja auch so genannt. Wie heißt die Stiftung?
Die Stiftung heißt Jürgen Tränen. Also es ist der Name und Nachname meines Opas. Auch das Logo ist mein Opa mit seiner besonderen Cap, die er bis heute hat. Ich weiß nicht, wie, also die Cap wird uns noch alle überleben, glaube ich. Top produziert, muss man sagen, mit der Sonne obendrauf. Die sieht wirklich so aus, als wenn die noch gerade aus der Fertigung kommt, obwohl der die schon seit, ich glaube, vor meinem Leben, also bevor ich sogar geboren wurde, schon getragen hat. Ja, Jürgen Tränen, wenn man den Namen googelt, findet man auch sofort, also Tränen, T-H-R-E-N, Tränen quasi mit einem TH, dann findet man sofort auch die Seite und dann sieht man das. Da ist der Trailer drin, ich danke dir. Und ja, ich würde sagen, Opa ist auf jeden Fall, ich hatte auch nur einen Opa und das ist aber der richtige Opa gewesen. Also für mich auf jeden Fall. Also ist ein Volltreffer gewesen oder ist ein Volltreffer nicht gewesen, es ist ein Volltreffer.
Grüßen wir ihn, er wird ja vielleicht den Podcast auch hören und dann grüßen wir ihn ganz herzlich an dieser Stelle. Wie kann man denn die Stiftung unterstützen, wenn jetzt Menschen dazuhören? Können das nur irgendwelche wohlhabenden Unternehmer oder kann das auch jedes Menschlein, das irgendwie den Podcast hört und sagt, oh, das finde ich eine coole Aktion, mehr Freundlichkeit, mehr Liebe für Kinder, die schwer krank sind, ins Krankenhaus zu bringen?
Yes, also prinzipiell ist natürlich eine Sache, mit der halt viel bewegt werden kann, Geld. Es ist halt eine Form von Energie und damit kann halt ein bisschen schon viel bewegt werden. Das ist einer der Main-Punkte, die wir sammeln und damit Dinge finanzieren halt, die dann das Krankenhaus oder die Krankenhaushelfer umsetzen können, weil sie diese Zeit mit reinbringen, die Ressource Zeit reinbringen und wir halt dann die Ressource Geld und das ist eine gute Symbiose. Also wer da, ich sage immer, jeder Euro, da zählt, sieht das auf der Seite, wie er es machen kann. Das ist eine Spende natürlich immer sehr, sehr toll. Zweites Netzwerk, wenn jemand wen kennt, Vitamin B, das ist das Leben, ist das auch immer eine tolle Sache zu. Ich weiß nicht, wem, irgendein Clown, irgendein Eisdeal, irgendwas, was man in Aktion machen kann, Veranstalter, Musiker, die gerade im Kindermusikbereich unterwegs sind und allem drum und dran, auch immer sehr, sehr gut. Sachspenden würden wir eigentlich auch normal nehmen. Wir wurden zugeschüttet, in Anführungsstrichen, mit Sachspenden. Und dann haben wir halt das Problem, das alles an die Kinder zu bekommen. Und dann ist es teilweise wegen Hygienestandard, wie das Krankenhaus ist, sehr picky bedeutet. Ich würde gerne sagen, ja, Sachspenden, also jeder kann das auch machen. Wir haben zum Beispiel super viele Socken gestrickt bekommen von einer netten Dame. Ja, konnten wir teilweise machen, teilweise nicht mit Stoffen und sonst was, weswegen wir da jetzt gerade ein bisschen vorsichtiger sind. Also Netzwerk oder auch eine Spende in Form von Geld ist halt aktuell das, was wir sammeln oder auch immer mal wieder benötigen und dann ganz transparent raus, also Projekte sammeln, wo wir dann dieses Geld investieren und dann haben wir auch nichts mehr. Also dann sind wir leer gelaufen und dann geht's wieder weiter. Nächstes Projekt und nächstes Geld, was wir suchen. Und ich packe da auch ein bisschen eigenes Geld immer wieder rein.
Sehr gut, ja. Ja, von Herzen weiterhin viel Erfolg. Danke. Und wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dich aufgerufen fühlst, da gibt es ja einen Button, mit Alex in Kontakt zu treten auf der Webpage, dann tu das doch einfach so. Alex, 2024, wo stehst du 2035? Da bist du 11 Jahre älter, 35, immer noch in meinen Augen blutjung. Ich näher mich dann schon mit 67 Rente, keine Ahnung, ich glaube, ich würde nie in Rente gehen, weil ich das, was ich tue, liebe. Ich werde da immer dranbleiben. Aber hast du schon eine Idee, wo du mit 35 bist?
Gewisse Visionspunkte oder so, glaube ich, die so jeder Mensch für sich so ausschreibt, habe ich auch, aber ich habe es nicht so richtig. Mein Credo ist mittlerweile immer mehr privat. Ich versuche in meinem Leben, der Sinn meines Lebens ist, die beste Version von mir selber zu werden. Und in 35, oder wenn ich 35 bin und wir einen Podcast aufnehmen, und du mir diese Frage stellst, wo sehe ich mich mit 45, sage ich, ich arbeite an meiner besten Version von mir selbst. Und dabei bleibe ich auch einfach mittlerweile. Ich habe mich damit abgefunden, das ist okay. Ich habe natürlich irgendwie ein paar Ziele, die ich bis dahin dann erreichen möchte. Aber eigentlich ist es genau diese Reise, dass ich da weiter drauf sein möchte und sagen möchte, ich bin noch dabei, die beste Version von mir selber herauszugraben.
Ich finde, die beste Version von dir selber auszugraben macht total Sinn. Jetzt hat ja AFM sich was neu vorgenommen, eine Plattform. Salabri, glaube ich, heißt sie. Magst du noch mal kurz was dazu sagen? Was ist denn das nächste große, the next big shit, den AFM gerade plant?
Ja, also wir sagen immer, das erste Leben von uns dreien ist die Agentur. Da vermarkten wir Weiterbildung, also wir digitalisieren Wissen und vermarkten das dann online im deutschsprachigen Raum, also nur Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ganz, ganz groß, einfach mit gewissen Projekten sind wir im Gesundheitssektor. Ich meine, ist brauche ich, glaube ich, nicht Menschen sagen das, oder irgendjemandem sagen, Gesundheit ist das A und O. Es gibt ja immer diesen Einspruch, gesunde Menschen haben viele Träume, ein kranker Mensch nur einen. Und das trifft es eigentlich ganz genau. Und deswegen haben wir gesagt, okay, hey, wir möchten gerne mehr in dieses Thema investieren in Form von Zeit und Geld und auch mehr Fortschritt in diesem Thema befähigen. Und deswegen haben wir eine Plattform, eine Gesundheitsplattform gegründet. Wie du schon gesagt hast, Salubrio. Dort gehen wir oder bringen wir die Gesundheitsthemen voran. Präventive Gesundheit bedeutet nicht jetzt, wenn das Boot schon abgebrannt ist und auf dem Grund liegt. Dafür gibt es andere Themen oder andere Menschen auf dieser Welt, die dann schon eigentlich helfen. Wir wollen mehr Menschen unterrichten im präventiven Sinne, damit dem Mensch es einfach besser geht. Und da haben wir jetzt gerade ganz neu das erste Thema rausgerollt, Kindergesundheit, was bisher sehr, sehr gut funktioniert, ehrlich gesagt, also sehr gut angenommen wird, sehr viel umgesetzt wird. Und damit kommen jetzt noch ganz, ganz viele weitere Themen. Und da sind wir auch gerade dran, einfach neben der Agentur, ich sage unser zweites Leben, nämlich Salubrio, eine Gesundheitsplattform voranzubringen, die, was sagen wir? Wir sagen, weil Gesundheit wichtig ist.
Sau cool. Damit lass uns auch schließen. Ich mag einfach, dass ihr immer wieder weiter bleibt und mit Innovationen euch treibt. Sag das hier immer wieder. Ich freue mich total, dass wir uns im Rahmen meiner Social Media Arbeit gefunden haben. Ich habe euch ja als Agentur damals ausgewählt und fand euch damals schon sympathisch, weil ich euch wertorientiert fand und fühle mich darin auch total bestätigt. Freue mich, dass wir noch in Kontakt sind. Bitte grüß deine Mitgründer ganz herzlich. Und wie geht dein Tag weiter? Hast du noch irgendein Highlight, was heute auf dich wartet?
In der Tat, ich habe aus der Familie einen Geburtstag, auf den ich heute Abend gehe, und da essen wir Tapas und ich freue mich schon sehr drauf.
Ich fahre gleich mit meinem lieben Freund Stefan zur Europameisterschaft des Badmintons nach Saarbrücken, okay. Weil wir sind beide ambitionierte Altsportler und knechten uns gegenseitig im Badminton-Court. Dann habe ich gesagt, komm, wir gucken mal, wie es richtig geht und gucken uns Profis an. Und mein Freund, ist auch ein schöner Tipp, hat mich einfach als Freundesidee eingeladen, hat uns zwei Tickets besorgt. Jetzt nehmen wir uns heute Abend irgendwo ein Hotel, gucken die Fußballspiele in der Champions League, die Viertelfinalspiele. Und dann gucken wir morgen die Europameisterschaft Viertelfinale im Badminton in Saarbrücken.
Hört sich nach einem sehr guten Plan an.
Mein Lieber, ich danke dir und ich freue mich auf unseren nächsten persönlichen Kontakt. Alles Gute. Salut.
Salut. Ciao, ciao.